Ich bin total begeistert. Wir haben Epos gehabt und wir sehen das ja am Bühnenbild hier. Der Schriftzug ist also hinter mir noch ganz deutlich zu sehen. Und das ist wirklich fantastisch gewesen, dieses Wochenende, was wir erlebt haben, ja, wo wir einfach ganz wertvolle Gedanken miteinander teilen konnten. Also ich kann jedem das nur empfehlen, wie Sabine das schon angedeutet hat, ja, auf YouTube sich mal reinzuklicken und dann mal nachzuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir heute in unserer Predigtreihe weitergehen, dann will ich auch mal episch einsteigen. Ja, das passt ganz gut, das ist die Brücke. Und zwar in dem Sinne episch, ja, dass ich mich an ein Ereignis erinnere. Und zwar steht das im Zusammenhang mit dem Stadtlauf. Ja, es gibt also jedes Jahr einen Stadtlauf in Leipzig und auch in anderen Städten. Und da waren wir die letzten Jahre immer als Team Elim vertreten und haben also die Herausforderung angenommen und haben gesagt, ja, 10 Kilometer, die schaffen wir. Ein paar waren auch dabei, die haben gesagt, 5 Kilometer bin ich dabei. Ja, ist auch großartig. Und so sind wir gestartet und ich kann mich an einen Stadtlauf erinnern. Ich bin also tapfer da mitgelaufen und habe alles gegeben. Und es war ein Stadtlauf, wo es mal wieder ein bisschen wärmer war. Ja, Pastor David kann auch ein Lied davon singen. Ja, ist auch einmal mitgelaufen, wo es ganz heiß war. Und das ist ganz schön anstrengend. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei diesem Stadtlauf tapfer gelaufen bin. Und dann war es ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, aber so ungefähr 2 Kilometer noch. Ja, und vor dem Ziel irgendwie habe ich keine Kraft mehr gehabt. Und ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann nicht mehr durchhalten. Und dann fing ich an also zu gehen. Ja, habe also aufgehört zu laufen, bin einfach ein paar Schritte gegangen. Und kaum war ich so ein paar Schritte unterwegs gewesen, hörte ich auf einmal, wie hinter mir eine Stimme rief. Ja, und dann mir sagte, hey, du schaffst das. Ja, und dann auf einmal kam gleich noch eine zweite Person dazu, die gerufen hat, bleib dran, komm los jetzt. Ja, ich wurde also von wildfremden Leuten angefeuert, die also mich herausgefordert haben, jetzt nochmal alles zu geben und ja, die mich also unterstützt haben. Da habe ich gedacht, warum machen die das eigentlich? Ja, warum passiert das denn? Und da brauchte ich gar nicht lange drüber nachdenken, warum das so ist. Das lag einfach daran, dass wir alle miteinander, die wir da gelaufen sind, verbunden waren und ein gemeinsames Ziel hatten. Wir wollten nämlich die 10 Kilometer absolvieren. Wir wollten erfolgreich am Ziel ankommen. Ja, und wir waren gemeinsam der Überzeugung, jeder kann das schaffen. Und deswegen haben wir uns angefeuert und angespornt. Ja, das ist richtig stark und das ist mir zu einem schönen Bild geworden. In unserer Predigtreihe Ankerpunkte sprechen wir über Werte. Also über Überzeugung, die uns also miteinander verbinden, hier in der Elim, aber ich glaube auch uns als Christen, die wir gemeinsam Jesus folgen. Letzte Woche sind wir eingestiegen und haben festgestellt, wie wichtig und bedeutend es ist, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und wollen herausfinden, dass uns etwas miteinander verbindet, das uns letztendlich dazu bringt, dass wir das Leben miteinander teilen. Und dass wir als Menschen, die wir zusammen sind, die ganz unterschiedliche Prägungen haben und ganz unterschiedliche Meinungen zu Dingen, ganz unterschiedliche Hintergründe und auch Lebensgeschichten, dass wir aber alle miteinander verbunden sind in einem Ziel. Und das uns prägt. Der Apostel Paulus, der ja maßgeblich bei der Entstehung der ersten Gemeinden und Kirchen sich engagiert hat, der thematisiert das immer wieder. Und dem ist das ganz wichtig, das zum Ausdruck zu bringen und er fordert sogar heraus, das Verbindende zu entdecken. Das herauszufinden, was verbindet uns denn eigentlich miteinander? Und so schreibt er in 2. Korinther, im 13. Kapitel, Vers 11, will ich uns mal lesen. Das ist am Ende dieses Briefes und er sagt hier, damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurechthelfen und nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Was für eine schöne Aufforderung. Darüber wollen wir gleich nachdenken, aber ich will noch den Vers lesen, der dann im übernächsten, nämlich ganz am Ende dieses Briefes kommt, ja, Worte, die eigentlich vielen Christen sehr vertraut sind, nämlich 2. Korinther 13, Vers 13 heißt es dann hier, und damit beendet er sein Schreiben: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Das sind starke Worte. Das sind wichtige Worte, die hier ausgesprochen werden, und überaus hilfreiche Worte, die Paulus also hier den Christen zuruft. Und deswegen beschäftigen wir uns auch heute damit. Deswegen will ich ein paar Gedanken, ja, dazu teilen, ja, was das denn für uns bedeutet. Aber ich habe festgestellt, dass das nicht nur schöne und wichtige Worte sind, die man vielleicht auch am Kalender, ja, Poster irgendwie an die Wand hängen könnte, sondern sie tragen auch eine große Spannung in sich. Nämlich die Spannung, dass sie auf der einen Seite schön klingen, dass sie aber auf der anderen Seite, was die Umsetzung angeht, dass sich dort oft eine große Kluft auftut. Auch in Gemeinden tut sich eine Kluft auf, dass uns das irgendwie nicht so richtig gelingt. Vor 3 Jahren schrieb der bekannte amerikanische Autor, und er ist auch Forscher für Mission und Evangelisation am Wheaton College, Ed Stetzer. Der schrieb ein Buch mit dem Titel Christsein im Zeitalter der Empörung. Ganz spannendes Buch. Und er nimmt eigentlich dort schon, ja, Dinge vorweg, die uns mittlerweile tatsächlich allen bekannt sind. Leider ist das Buch nur auf Englisch erhältlich, aber wer des Englischen mächtig ist, der kann da gerne mal reingucken. Und er beschreibt dort eigentlich schon etwas, was wir nun, die wir alle die Pandemie miteinander erleben, tatsächlich auch spüren. Unser Miteinander steht unter Spannung. Und das ist ja genau das, was wir erleben. Wir erleben Konflikte und wir spüren, dass es momentan eben nicht immer selbstverständlich ist, dass wir uns richtig verstehen. Meinungen gehen auseinander und das führt dann zu Spannungen in Familien, ja selbst in Gemeinden. Da sind dann auf einmal diese Spannungen zu spüren. Wie soll man von diesen schönen Worten, die der Apostel Paulus hier schreibt und uns nun präsentiert, wie soll man davon reden in so einem Kontext, in so einem Umfeld? Machen wir uns dann nur was vor oder was ist denn das eigentlich? Wie gelingt es uns gerade jetzt in unserem, ja, miteinander das Leben zu teilen und eben das Verbindende aufzuspüren und dem nachzugehen. Wenn man sich mit den Korintherbriefen beschäftigt, aus denen ja diese Verse kommen, die ich uns gelesen habe, dann macht es den Eindruck, dass die Situation, in der der Paulus sich befunden hat, hier auch mit dieser Gemeinde, dass die gar nicht ganz anders war als die, die wir vielleicht heute haben. Zumindest die Probleme, ja, die damit verbunden waren, die Briefe, diese beiden, der 1. und der 2. Korintherbrief und der 2. könnte man sagen, eigentlich noch viel stärker, sind geprägt von einer tiefen Ehrlichkeit und von einer Klarheit in ihren Aussagen. Und sie zeigen auf, dass es in dieser jungen Kirche damals in Korinth ziemlich große Herausforderungen gab. Paulus, der fasst das dann zusammen. Und er schreibt dann im 2. Korinther 12, im 20. Vers, ich will uns das mal vorlesen, da sagt er: Ich fürchte nämlich, dass ich euch, wenn ich komme, möglicherweise so antreffe, wie ich es mir nicht wünsche, und dass dann auch ihr mich so kennenlernt, wie ihr es euch nicht wünscht. Ich fürchte, dass mich bei euch womöglich Streit und Rechthaberei erwarten, Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleugnungen, abfälliges Gerede hinter dem Rücken der anderen, überhebliches Gehabe und Missstände aller Art. Was ist denn hier los? Ja, also da ging es richtig zur Sache in der Gemeinde in Korinth. Das ist ganz schön heftig, was hier uns beschrieben wird. Es ist ja fast erschreckend, gerade vielleicht für die Christen, die immer so glorifizieren von der Urgemeinde reden. Hier sieht man, da sind eine ganze Menge Herausforderungen da. Und das ist das, was ich an der Bibel liebe, dass die Bibel eben nicht schöne Bilder malt, sondern dass die Bibel ehrlich ist und ganz klare Darstellungen und ehrliche Darstellungen gibt von dem, was unser Miteinander eben auch kennzeichnet. Und diese Truppe, die hier beschrieben wird, hier in Korinth, die fordert Paulus also nun heraus. Und er gibt ihnen einige Aufforderungen mit. Und um diese Aufforderung einordnen zu können, müssen wir zuerst nochmal zu der Aussage zurück, die ich schon gelesen habe. Nämlich eigentlich der Satz, mit dem er den Brief schließt. Nämlich hier 2. Korinther 13, Vers 13. Ich lese uns den Vers nochmal vor. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Das ist so spannend, was er hier sagt. Das ist nicht nur spannend, weil es hier so schön formuliert ist, sondern weil Paulus mit diesen Worten eigentlich Marker setzt, die nötig sind, um überhaupt in der Lage zu sein, sich auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Das überhaupt im Blick zu haben. Und diese Marker, die er hier setzt, er fängt an mit Gnade. Gnade. Gnade, die Jesus vorgelebt hat. Der Jesus, von dem wir eben gesungen haben in den Liedern. Der Jesus, zu dem wir eben gebetet haben, zu dem wir ja immer wieder unseren Blick erheben. Dieser Jesus, der eben für uns alles getan hat. Ja, der alles hinter sich gelassen hat. Der sich erniedrigt hat. Der in diese Welt gekommen ist. Und der uns begegnet und der seine Hand nach uns ausstreckt und der das alles tut um unseretwillen. Also Großzügigkeit Gottes wird an Jesus so stark deutlich, ja, dass es nicht mehr zu übersehen ist. Jesus kam nicht in diese Welt, um sich als der große König aufzuspielen. Tada, hier bin ich. Ja, Gott erscheint, buh, alle müssen erzittern. Und auf einmal ging es irgendwie los und dann hat er versucht, seine Interessen durchzusetzen, alle auf den Kopf zu hauen, die nicht mitmachen. Nee, so ging das ja nicht. Und so geht das bis heute nicht. Jesus kam als Diener in diese Welt. Er erniedrigte sich selbst, gab all seine Rechte, ja, die hat er abgelegt und er kam zu uns. Er kam sogar in einen Stall. Bald ist ja Weihnachten. Erinnern wir uns dann wieder daran. Das ist das, was diese Gnade auszeichnet. Das ist das auch, was diese Haltung, die hier ja beschrieben wird und angesprochen wird von Paulus, ja, was da mitschwingt. Gnade spricht nicht für sich, sondern Gnade sucht den anderen. Und dann geht's genauso gut weiter. Genauso in einer Tiefe, ja, wenn Paulus erst von der Gnade spricht und dann von der Liebe Gottes. Dies ist genauso schwer zu fassen. Es ist interessant, die damaligen Christen, die in diesem Umfeld gelebt haben, ja, dem griechischen, römischen Umfeld, die kannten eigentlich in ihrem ganzen Kontext nur Götter, die launisch waren. Wenn ihr euch mal ein bisschen oder wenn ihr irgendwelche Filme mal geschaut habt oder wo sowas drin vorkommt, diese griechischen Götter oder die römischen, ja, die waren launisch. Ja, die haben gesoffen und gefressen, ja, und dann ging's denen schlecht und dann haben die irgendwie die Menschen hier irgendwie gepiesackt und so weiter. Das war nichts Schönes. Ja, also diese ganze Götterwelt war ziemlich seltsam, ja, und ziemlich unberechenbar. Und da ist es ein Riesenunterschied, wenn Paulus auf einmal hier davon redet, Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist Liebe in Person. Das war für die Menschen damals eigentlich gar nicht leicht zu fassen. Und selbst bis heute ist das so geblieben, dass auch für uns heute das so schwer zu fassen ist. Weil wir meistens davon ausgehen, Liebe wird dann definiert aus den eigenen Empfindungen heraus oder aus den eigenen Vorlieben, aus dem, was ich mir gerne wünsche. All diese, ja, das wird dann in Liebe reingelesen und das ist irgendwie noch nicht das, was die Bibel mit Liebe beschreibt. Das geht nämlich noch viel tiefer und ist noch viel gewaltiger. Liebe in Person, das ist Gott selbst. Er verkörpert Liebe. Und das ist eine Liebe, die uns die Hand reicht, die nach uns sucht, die nach uns fragt, die sich nach uns ausstreckt. Das ist ja die ganze ja Genetik Gottes, die in der Bibel immer wieder zum Vorschein kommt und dort ja in unser Leben hineingetragen wird. Gott ist auf der Suche nach uns. Und dann ist da der Heilige Geist. Hier wird es beschrieben in der Übersetzung, die Kraft des Heiligen Geistes, die also Gemeinschaft möglich macht. Ich habe es für mich mal hier so aufgeschrieben, die kraftvolle Zurückhaltung, mit der der Heilige Geist um unser Leben wirbt. Denn so ist der Heilige Geist, er bedrängt uns nicht, ja, er prügelt nicht auf uns ein, sondern er kommt in einer großen Zurückhaltung an unser Leben heran. Und hier werden also verschiedene Marker gesetzt, dieser Dreiklang von Großzügigkeit und von Liebe und diese werbende Stärke des Heiligen Geistes. Diese drei bilden Gemeinschaft, ja, die Paulus uns hier präsentiert. Dieses griechische Wort, was hier verwendet wird für Gemeinschaft, Koinonia, kann auch im Deutschen wiedergegeben werden mit Verbundenheit. Wo wir also miteinander verbunden sind, ja, in einer bestimmten Art und Weise. Und die Art und Weise, wie es stattfinden soll, wird hier von Paulus beschrieben. Nämlich großzügig, von Gnade und Liebe getragen und in einer werbenden Zurückhaltung. Das ist das, was Gemeinschaft bestimmt. Zumindest beschreibt es hier Paulus so. Und er macht damit eindrucksvoll deutlich, dass die Art der Verbundenheit, die wir miteinander haben als Christen, die Jesus vertrauen, dass sie eigentlich auf einer ganz anderen Ebene liegt. Dass sie über das hinausgeht, ja, was wir als Menschen so einfach nur schaffen können. Das ist eine ganz andere Ebene, nämlich diese Einheit wird nicht beschrieben dadurch, dass wir die gleiche Meinung haben oder dass wir dasselbe anziehen. Gott sei Dank. Müsst ihr nicht das anziehen, was ich anhabe, sondern dürft selber was anziehen. Oder diese Einheit, ja, diese Gemeinschaft ist auch nicht dadurch definiert, dass wir alle dieselbe Partei wählen. Sondern diese Verbindung, die die Gemeinschaft ausmacht, liegt auf einer anderen Ebene. In der Kommunikationswissenschaft redet man im Zusammenhang eben mit Kommunikation von einer Metaebene. Das heißt also, es gibt etwas Übergeordnetes, das uns miteinander verbindet. Und diese Metaebene heißt, man konzentriert sich auf das Übergeordnete. Ja, man wird sich bewusst, was das gemeinsame Ziel ist, was denn die gemeinsamen Werte sind, für die man denn steht, was einen denn miteinander wirklich verbindet und drüber hinausgeht über all das Individuelle. Man tritt eigentlich ein Stück zurück und wird sich bewusst, was das Miteinander wirklich ausmacht, was uns wirklich zusammenhält. Und das ist genau das Anliegen von dieser Predigtreihe Ankerpunkte. Wir fragen uns, was hält uns denn wirklich zusammen? Und da fordert dann Paulus die Christen in Rom auf. Also nicht nur die in Korinth, sondern er spricht auch zu den Römern und sagt in Römer 12, Vers 16 folgendes. Er sagt, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Also besinnt euch auf das, was euch miteinander verbindet. Ja, besinnt euch darauf, ja, was euch zusammenhält. Und dann beschreibt er den Ephesern gegenüber, da verrät er schon so ein Stück, was das Ziel denn eigentlich ist. Und schreibt dann in Epheser 1, Vers 12 folgendes. Er sagt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Das heißt also, dass in der Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, dass darin diese Eigenschaften, die Paulus bei den Korinthern beschrieben hat, dass das auch zum Tragen kommt, ja, in unserem Miteinander. Und wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, Mensch, da braucht es einige Schritte dafür. Da braucht es einige Schritte, um dorthin zu kommen. Es braucht als allererstes eine Selbstklärung, dass ich mir selbst was klar werden muss. Ich muss mir nämlich klar werden, wofür kämpfe ich eigentlich? Was ist denn das, wofür ich mich da so mega einsetze? Was ist denn das, wo ich meine, das müsste jetzt irgendwie unser Ziel sein? Liegen meine Ziele vielleicht darin, dass ich Recht haben will? Oder liegt mein Ziel darin, dass ich meine Meinung oder, ja, ich sag mal, mein Thema platzieren will und alle müssen dazuhören? Oder ist mir einfach nur wichtig, dass ich überhaupt mal gehört werde, dass ich auch mal was sagen darf? Oder habe ich vielleicht Angst, ungerecht behandelt zu werden? Was auch immer, da schwingt so viel mit, ja, in dem, was wir auch von anderen erwarten. Deswegen braucht es so eine Selbstklärung. Und so eine Selbstklärung ist in erster Linie, es geht nicht darum, eine Bewertung vorzunehmen, sondern sich dem bewusst zu werden, ehrlich zu sein mit sich selbst Und zu dieser Ehrlichkeit gehört dann tatsächlich auch, dass ich mir darüber klar werde, dass es bei der Gemeinschaft, die Gott stiftet in seiner Gemeinde, in seiner Kirche, dass es dabei nicht um mich geht. Ich stehe eben nicht im Zentrum. Nicht meine Person, sondern Gott selbst. Seine Großzügigkeit, seine Liebe, seine Kraft, die bilden in unserem Leben etwas, das viel größer ist. Ich will mal sagen, was episch ist, was viel mächtiger ist. Und um das zu empfangen, um das im Leben wirklich ja, zu spüren, muss jeder von uns, muss du und muss auch ich eine Entscheidung treffen. Deswegen schreibt Paulus hier, so haben wir es ja gelesen, ich erinnere uns nochmal dran hier. Da hat er gesagt, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Im 11. Vers, 13. Kapitel haben wir es am Anfang gelesen. Und lebt in Frieden miteinander. Und dann heißt es hier, dann, also wenn das geschieht, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Es braucht also eine Entscheidung zur Demut. Zur Demut, dass ich mich nicht in den Mittelpunkt stelle, sondern dass ich verstehe, dass Gott uns miteinander verbindet und uns einlädt, unser Leben miteinander zu teilen, weil es um etwas Größeres geht. Weil es um mehr geht. Und deswegen begeistert mich das so, wenn wir das sehen, wo das praktisch umgesetzt wird. Ja, dass Leute da sind, die tatsächlich unter dieser Maxime zusammenkommen und sich gegenseitig anfeuern, wie wir das am Anfang bei Jam gesehen haben. Da kommen junge Erwachsene zusammen und was machen die? Die sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja, wir wollen, ja, dass Jesus, ja, im Zentrum steht, dass er sichtbarer wird durch das, was wir tun. Und dann feuern sie sich gegenseitig an. Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, wie die Leute beim Stadtlauf mich angefeuert haben. Ja, come on, du schaffst das. Los, geht weiter. Du hast das Ziel fast erreicht. Auf geht's. Wie cool ist das denn? Sich gegenseitig so anzufeuern, ja, füreinander da zu sein, ja, sich zu ermutigen, sich gegenseitig zu stärken. Und genau das ist es auch, ja, was letztendlich nicht nur bei Jam zum Ausdruck kommt, sondern was auch bei Epos eine Rolle spielt. Dass wir sagen, hey, es geht um was Größeres. Ein Epos ist ja eine große Erzählung. Das ist das, wo wir mittendrin stehen, in dieser großen Erzählung, ja, in dieser großen Geschichte, die Gott schreibt. Und er schreibt sie nicht nur einfach so, sondern er schreibt sie mit dir und mit mir. Und wir sind ein Teil davon. Wir sind da mittendrin. Und uns darauf zu konzentrieren, ja, und darauf unseren Blick zu richten, ist so immens wichtig. Deswegen schreibt dann Paulus an die Christen in Philippi. Ich gehe extra mit euch ein paar Gemeinden durch, weil wir dann merken, dass Paulus an die ganz unterschiedlichen Gemeinden der damaligen Städte eigentlich immer dieselbe Message schreibt. Philipper 2, Vers 2 lesen wir hier. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Come on! Ja, das ist hier die Anfeuerung von Paulus, dass er sagt, los jetzt! Leute, nicht schlapp machen, nicht schlafen, nicht ablenken lassen. Du kannst auch einen Lauf nicht laufen und die ganze Zeit rumhergucken. Ich bin auch beim Stadtlauf auch nicht durch die Innenstadt gelaufen und habe mir die Schaufenster angeguckt. Da wäre ich gar nicht vorangekommen. Sondern auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Wir als Elim, wir haben uns entschieden, diesen Wert zu leben und auch spürbar werden zu lassen. Dass wir sagen, wir glauben, dass da eine Verbindung ist, die uns dazu bringt, dass wir das Leben miteinander teilen. Ja, und dass wir ja wirklich hier miteinander eng verbunden sind, weil wir ja wissen, gemeinsam sind wir stärker. Und wir wissen, dass das Miteinander uns verändert, Gutes in unserem Leben hervorbringt, ja uns formt und dadurch sichtbar wird, dass diese Gemeinschaft, ja von der Paulus hier redet, dass sie dadurch qualifiziert ist, dass dann der Gott des Friedens und der Liebe sichtbar wird. Wir leben mit einer höheren Verbindung. Und du kannst diese Verbindung spürbar werden lassen. Du kannst sie spürbar werden lassen, indem du zum Beispiel deinem Gegenüber bewusst zuhörst, dass du die Lausche aufsperrst und nicht gleich redest, bevor der andere noch nicht fertig ist, indem du den anderen ermutigst und stärkst, dass du sie anfeuerst, dass du einmal dein eigenes Recht zurückstellst zur Liebe des anderen. Es gibt so viel Gutes, was wir miteinander teilen können. So viel Gutes. Und noch eine gute Nachricht. Es gibt andere Themen als Corona, die wir miteinander teilen können. Ist doch herrlich. Wunderbar. Es gibt so viel Schönes auf der Welt. Es gibt so viel Schönes, was wir ja mit Gott entdecken dürfen, uns gegenseitig anfeuern dürfen. Ja, und das in den Blick zu nehmen, darum geht es. Eigentlich will ich dir eine Aufgabe mitgeben. Letzten Sonntag habe ich uns ja für jeden Tag etwas mitgegeben, eine Erinnerung. Dieses Mal ist es eine Aufgabe, die ich dir mitgeben will, eine Hausaufgabe. Nämlich folgende, nimm dir doch die nächsten Tage einmal Zeit und schreib dir einmal auf, wo du in der Gemeinschaft deiner Gemeinde die Großzügigkeit von Jesus spürst, wo du das wahrnimmst. Was sind die Punkte? Das könnte zum Beispiel sein, ich helfe dir mal so ein bisschen, könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, wenn ich in der Gemeinschaft da bin, dann werde ich ermutigt. Das tut mir richtig gut, da werde ich erfrischt. Oder da sind Leute, die trauen mir was zu. Und das wird mir auch zugesprochen. Oder die Feststellung, hey, ich werde da gesehen, ich werde wahrgenommen. Oder sowas wie, ja, ich bin da angenommen, da darf ich einfach sein, da brauche ich mich nicht beweisen. Oder was auch immer. Was sind die Punkte, die für dich das auszeichnen? Oder man könnte auch sagen, warum bist du eigentlich hier? Warum bist du hier? Warum suchst du immer wieder diese Gemeinschaft? Was macht das aus? Was qualifiziert das? Was ist das, was dir das gibt? Und dann will ich einen zweiten Teil an diese Aufgabe noch anfügen. Wenn du das dann herausgefunden hast und wenn du es dir dann aufgeschrieben hast, dann will ich dich einladen, dass du dir Zeit zum Gebet nimmst. Und dass du dafür betest, dass diese Dinge, diese positiven Faktoren der Gemeinschaft, die du herausgefunden hast, dass du dafür betest, dass die sich noch verstärken. Und zwar auch durch dein Leben. Durch das, was du tust. Wie du mit anderen umgehst. Hey, wie cool wäre das denn? Hey, wenn du so betest, dann kann ich dir was verraten. Dann betest du im Willen Gottes. Betest du genau in dem, was Gott sich auch wünscht. Deswegen will ich dich herausfordern. Nimm doch diese Hausaufgabe für dich mit nach Hause. Ja, und nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und dann geh ins Gebet und sag, Herr, verstärk das noch. Lass das noch mächtiger werden. Wenn wir uns gemeinsam auf der höheren Ebene treffen, dann sind wir in der Lage, dem nachzukommen, was Paulus hier schreibt, was er an die Korinther weitergibt. Und ist ja schon interessant. Ich meine, wir haben das gelesen, was er den Korinthern, ja, wie die sich verhalten haben und was er da vorgefunden hat. Und dann schreibt er ihnen doch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob dir das vorhin schon aufgefallen ist, ist ja irgendwie ziemlich abgefahren, was er hier schreibt. Zwei Worte, die wir zu Beginn schon gelesen haben. Er sagt dieser Truppe, die sich streitet und gegenseitig die Köpfe einhaut, er sagt, freut euch! What? Freut euch! Aber warum kann er das sagen? Na, aus dieser Begründung heraus, die ich uns jetzt aufgezeigt habe. Und er sagt, ja, wir haben Grund zur Freude. Warum? Weil wir eine Verbindung haben, die auf einer höheren Ebene liegt. Aber daran, ja, müssen wir uns erinnern und darauf müssen wir uns einlassen. Das ist eine Freude, die aus, ja, der Kraft echter Gemeinschaft hervorgeht. Und sie steht natürlich dann in Gefahr, wenn wir uns in unserem Miteinander auf, ich sag mal, untere Ebenen irgendwie verlieren. Wenn wir nämlich uns dann ja bekämpfen, weil wir verschiedene Meinungen haben, ja, weil wir Dinge verschieden einordnen, ja, und nur noch da über solche Streitpunkte reden, das kann man machen, muss man aber nicht. Wir können uns auch auf der höheren Ebene treffen und das ist die Einladung, die Paulus gibt und er sagt, hier ist ein Ankerpunkt. Hier ist der Punkt, der uns dann wirklich zusammenhält, der uns gemeinsam Kraft gibt und Stärke verleiht, wo wir in der Haltung, die Gott selbst uns vorgelebt hat, miteinander das Leben teilen. Und so will ich schließen mit diesen Worten, die Paulus hier verwandt hat, um diese Qualität der Gemeinschaft zu beschreiben. Und ich lade uns ein, das auf uns wirken zu lassen. Ich will dir gleich sagen, meine Predigt ist hiermit nicht abgeschlossen, sondern du musst diese Predigt für dich weiterdenken. Du musst die, ja, jetzt einfach mitnehmen. Ich gebe dir einfach mal das, was ich empfangen habe für heute. Und bitte dich, dass du den Heiligen Geist bittest, das in deinem Leben fortzusetzen. Ja, dass er einfach das nimmt und das ja wirklich in deinem Leben hineinwirft und hineinprägt. Das ist übrigens ein Umgang mit einer Predigt, die man immer haben sollte. Ja, die Predigt ist nicht abgeschlossen, wenn man hier aus dem Raum geht, sondern sie soll lebendig werden und weiterwirken. 2. Korinther 13, Vers 13, damit schließe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Lass uns beten. Jesus, danke dafür, dass du zu uns redest und dass du das tust, weil du so tiefes Interesse an uns hast. Und dass du nach uns fragst und uns suchst und dass du uns zusammenstellst und dass du mit uns miteinander verbindest auf einer Ebene, die so viel höher ist, als wir ja es verstehen können. Danke, dass deine Gnade, deine Liebe, deine Kraft, dass das uns miteinander wirklich verbindet und zusammenstellt und eine Gemeinschaft stiftet, die so kraftvoll ist. Aber Herr, wir wollen dir heute Morgen auch bekennen, dass wir spüren, dass diese Gemeinschaft immer wieder umkämpft und angegriffen ist. Und wir bitten dich um Vergebung, wo wir selbst dazu beigetragen haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns alle, jeden Einzelnen von uns, auch mir, dass du uns zeigst, was wir dazu beitragen können, um so eine Art von Gemeinschaft, wie du sie dir wünschst, hervorzubringen und noch zu stärken. Nimm uns an die Hand, Herr. Lehre uns, leite uns, führe uns. Bring uns zurecht, lass uns wachsen in unser Miteinander, in unserer Verbundenheit. Und während wir so im Gebet sind und ich dich einlade, dass du selber einfach jetzt im Gespräch bist mit dem Heiligen Geist, will ich noch reinfragen in unsere Mitte und auch in den Stream. Vielleicht bist du da und hast jetzt die Predigt gehört, verfolgst auch den Gottesdienst und sagst, Mensch, das hört sich richtig gut an. Aber du hast vielleicht die Feststellung in deinem Leben, dass du merkst, Mensch, mir fehlt erstmal die Verbindung zu Jesus. Die habe ich noch gar nicht. Und wenn er derjenige ist, der eine Gemeinschaft ja, und ein Leben ja, formt, das so viel mehr beinhaltet, dann merkst du vielleicht jetzt, hey, ich muss erstmal anfangen, den ersten Schritt zu gehen und mich mit Jesus verbinden. Vielleicht merkst du, dass heute der Tag ist, wo das dran ist. Wenn das so ist, dann will ich gerne ein kurzes Gebet mit dir sprechen und lade dich ein, ob du nun hier bist oder ob du nun zuschaust, dass du dieses Gebet für dich mitsprichst und damit Jesus einfach die Tür öffnest in deinem Leben und dann spürst, wie diese Gnade, von der Paulus hier geredet hat, auch dir zuteil wird. Dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, ich habe verstanden, dass ich dich brauche. Ich habe jetzt gehört, dass du der bist, der Gnade gewährt. Und ich bitte dich, sei gnädig mit meinem Leben und vergib mir meine Schuld. Komm du, sei du Herr meines Lebens und mach du mein Leben neu. Ich will mich von dir führen und leiten lassen. Amen. Hey, ich will dir gratulieren, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Das ist eine ganz großartige Entscheidung, eine ganz wichtige Entscheidung. Ich lade dich ein, wenn du im Stream zuschaust, du darfst uns gerne kontaktieren unter gebet@eli-leipzig.de. Du darfst uns davon berichten, dass du dieses Gebet gesprochen hast. Ja, wir würden einfach das gerne mit dir gemeinsam feiern. Wenn du hier bist im Raum und hast dieses Gebet für dich gesprochen, lade ich dich ein, komm doch auf mich zu am Ende des Gottesdienstes, dass wir noch einmal miteinander beten. Ich lade uns ein, dass wir das nächste Lied noch nutzen, einfach ja, mit Jesus in Verbindung zu sein, ihn zu ehren und ihm zu danken.